Okay. Ich denke, alle haben jetzt ihren Essenswunsch eingetragen. Dann lass uns beginnen. Ja, freuen uns, dass wir wieder hier sind nach einem Jahr und dass es heute nicht so heiß ist wie vor einem Jahr. Gestern haben wir schon zusammengesessen mit der Gemeindeleitung und haben einige ermutigende, schöne Dinge gehört, was Gott tut in der Gemeinde. Das ist wunderbar. Halleluja. Der Herr lebt und er tut Dinge und er tut gute Dinge und er verändert Menschen und prägt uns. Ich habe vor, heute bis heute Abend über ein ganz, ganz schönes und wichtiges und grundlegendes Thema zu sprechen, und zwar über unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Wie wir ihn kennenlernen können, wie wir mit ihm kooperieren können, wie er wirken will in unserem Leben, und wie er wirklich unser Partner werden will in unserem Glaubensleben. Um das geht es also. Gemeinschaft, Leben mit dem Heiligen Geist. Ist das gut? Interessiert das jemanden oder sagt er? Super. Okay. So, starten wir mal mit einer Schriftstelle, Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost oder den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn wir von der Schrift her verstehen, welche zentrale Rolle der Heilige Geist im praktischen Glaubensleben einnehmen will, dann kann man diesen Vers auch noch ein bisschen anders lesen. Und ich lese ihn mal nach meiner Version. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden durch den Beistand des Heiligen Geistes. Er ist der Geist des Friedens und sie hatte Frieden, weil der Heilige Geist dort wirkte. Und sie wurde erbaut durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und sie wandelte in der Furcht des Herrn durch den Beistand des Heiligen Geistes und mehrte sich durch den Trost und den Beistand des Heiligen Geistes. Ich denke, auf diese Art und Weise, wenn wir das so lesen, dann merken wir viel mehr. Es geht wirklich darum, dass er leiten kann, dass er seinen Platz einnehmen kann, dass wir von ihm gelehrt werden, dass wir ihm wirklich den Platz geben in unserem Leben. Jesus hat die Erlösung erworben und unser Leben geht darum, Jesus zu verherrlichen und ihn groß zu machen und zu zeigen, wie wunderbar er ist. Aber es geschieht in der Praxis durch die Freundschaft, die Beziehung, die Kooperation mit dem Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns all das, was Jesus erworben hat, nahebringt und uns motiviert, es zu ergreifen und uns anleitet, das praktisch umzusetzen, was Jesus getan hat. So dass keine Konkurrenz zwischen dem Heiligen Geist und Jesus. Die arbeiten zusammen, die sind allerbeste Freunde von Ewigkeiten her. Und der Vater ist auch noch dabei. Aber die haben eine verschiedene Rolle im Leben des Gläubigen. Wir müssen die Rolle des Vaters kennen, wir müssen die Rolle von Christus, dem Herrn, unserem Erlöser kennen und wir müssen aber auch die Rolle des Heiligen Geistes kennen und anerkennen und dann praktisch wirklich lernen zu leben. Weil er ist der, der die ganze Angelegenheit, was man Glauben nennt oder Nachfolge nennt, praktisch macht. Es ist der Heilige Geist, der uns all das vermittelt, und der in uns tatsächlich wirkt. Er wirkt in uns. Wenn wir verändert werden, dann deswegen, weil der Heilige Geist mehr Raum bekommt und weil wir von ihm geprägt werden, weil wir von ihm geleitet werden. Und es ist so eine eindeutige Betonung im Worte Gottes, dass es eine Beziehung, eine Partnerschaft braucht mit dem Heiligen Geist. Es reicht nicht aus, an Jesus zu glauben, sondern der Heilige Geist will uns ganz praktisch an die Hand nehmen. Er ist unser Trainer. Er ist der, der wirklich mit uns die Lektionen durchgeht und der uns prägt und erzieht und verändert und in das Bild Jesu hineinbringt. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir uns ihm hingeben und ausliefern und von ihm geleitet werden, umso besser für uns und umso besser für ihn. Und für die Menschen um dich herum. Die Bibelstelle war Apostelgeschichte 9, 31. Nehmen wir noch eine zweite Schriftstelle dazu. Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist und er hilft uns, das wirklich zu ergreifen. Und die Gerechtigkeit Christi wird uns zugerechnet. Und wir stehen vor Gott ohne Schuldgefühl, ohne Scham, ohne uns verkriechen zu wollen, ohne Minderwertigkeit, ohne Angst vor Strafe, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist. Aber der uns das klar macht, der das zu einer lebendigen Realität in unserem Herzen macht, ist der Heilige Geist. Und dadurch bekommen wir Frieden mit Gott. Wir bekommen Frieden, weil wir frei sind von Angst vor Strafe, frei sind von Schuldgefühlen. Und der Heilige Geist als der Geist des Friedens, er erfüllt uns und er gibt uns auch diese Freude der Erlösung in dieser Gemeinschaft mit Gott. So, diese wenigen Bemerkungen zeigen schon, wir sind total abhängig vom Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, der die wunderbaren Dinge, die schon passiert sind, die für uns da sind, unser Erbe, ohne dass er uns das real machen kann, bleibt das alles im Himmel. Wir sind reich gesegnet, aber wir haben nichts davon. Wir erleben es nicht. Er ist der himmlische Transporteur. Er bringt die Sachen runter in unser Leben. Und wir brauchen diese Beziehung zu ihm. All das gesamte geistliche Leben ist durch und durch übernatürlich. Wir müssen aufpassen, viele Male, wenn wir das Wort übernatürlich hören, wir denken spektakulär. Ja? Aber nicht alles Wirken und das meiste Wirken Gottes ist nicht spektakulär, aber trotzdem enorm wichtig und enorm wirkungsvoll auch. Wenn jemand von Sünde überführt wird und erkennt, er braucht Jesus, ja, das ist übernatürlich. Das kann nur durch den Heiligen Geist geschehen, auf keine Art und andere Art und Weise. Wenn wir das nur begreifen, dann kommen wir nicht mehr unter diesen Stress. Ja, wir müssen jetzt Menschen retten, wir müssen Menschen bekehren. Wir können keine Menschen retten, wir können keine Menschen bekehren. Aber wir können sie mit Christus in Kontakt bringen und wir können für sie beten und die Widerstände um sie herum beiseite räumen oder abreißen und dem Heiligen Geist Raum geben, ihnen zu zeigen zwei Dinge. Ihren Zustand der Verlorenheit und die Erlösung, die Jesus am Kreuz erbracht hat. Das beides muss ein Mensch sehen, wenn es eine richtige biblische Bekehrung werden muss. Wir haben zu viele Leute, die einfach nur eine Karte unterschrieben haben oder die Ja gesagt haben. Und sie haben nie ihre Sünde gesehen. Und deswegen sind sie nie aus der Unabhängigkeit herausgekommen. Sie sind nie in diese Hilflosigkeit hineingekommen, wo sie wissen, wenn Gott nicht da ist, wenn Gott nicht etwas tut für mich, ich bin für immer verloren. All das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist motiviert, er leitet, er prägt, er ändert unser Verlangen. Er ist das Feuer Gottes. So, wenn wir müde werden, wenn wir erlahmen, wenn wir anfangen, nicht mehr mit Eifer dem Herrn nachzugehen, was ist der Grund? Der Heilige Geist hat nicht den Raum in uns, den er haben möchte und den er haben sollte. Weil er wird nicht müde. Er hat enormes Verlangen, Leidenschaft. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, was passiert? Diese Leidenschaft ergreift uns. Das ist wie ein Stück Holz im Feuer. Wenn das zu weit weg ist vom Feuer, dann fängt es nur noch an zu qualmen und zu stinken. Ja? Aber gib dem Holz halt einen Tritt und schubst es wieder mitten in das Feuer hinein. Und das Holz halt, muss ich sagen, oh, ich wünschte, ich könnte brennen. Es brennt. Warum? Weil es im Feuer ist. So, wir müssen lernen, im Feuer des Geistes zu sein. Wir müssen lernen, von ihm motiviert zu sein. Und dann werden wir nicht mehr so menschliche, hört man manchmal so diesen menschlichen christlichen Jargon, ja, ich habe im Moment eine Flaute. Was ist das, eine Flaute? Eine Flaute ist, wenn der Segler auf dem Meer ist und der Wind weht nicht mehr. Dann gibt's eine Flaute und dann bewegt sich das Segelboot nicht mehr. Ja? Aber der Wind des Geistes weht immer so. Wenn du eine Flaute hast, das heißt, du hast dich irgendwo verkrochen, wo der Windschatten ist. Du lebst im Windschatten, komm wieder dahin, wo der Wind weht. Der Wind weht immer, der Heilige Geist hat keine Flaute. Er ist hochgradig motiviert. Er hat ein Ziel, er will Jesus verherrlichen, in dir und durch dich. So Langeweile als Christ, das ist ein Paradox, das gibt es überhaupt nicht. Das gibt es nur, wenn wir uns entfernen aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn wir uns erlauben, wieder auf eigene Wege uns zu bewegen. Er ist unser Eifer, er ist unser Feuer, er ist unsere Motivation. Und die hört nicht auf, auch nicht nach Jahrzehnten. Weil sie im Himmel nicht aufhört, schon seit Ewigkeiten. Gott wird nicht müde, Gott schläft nicht, Gott wird nicht träge, Gott wird nicht passiv. Gott verliert nicht seine Hoffnung, Gott verliert nicht seinen Eifer. Er hat ein Ziel und er arbeitet für dieses Ziel und dieses Ziel wird er erreichen. In der Gemeinde und auch in deinem Leben. Wenn du nur lernst, diese Beziehung zu kultivieren, zu pflegen, dieses, was die Bibel nennt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So als allererstes wäre gut, wir würden einmal unsere Hilflosigkeit erkennen. Das ist, was Jesus meint. So fängt das Reich Gottes an. Selig sind, die geistlich arm sind. Damit beginnt Leben im Reich Gottes, mit dieser Offenbarung. Wir haben nichts, wir können nichts. Wir sind total hilflos und abhängig, dass Gott uns beschenkt und dass Gott uns dient und dass er in uns wirkt. Ohne ihn, sagt Jesus, können wir nichts tun. Und es scheint so zu sein, dass immer weniger Christen das glauben und sie verlassen sich auf Management, auf Strategien, auf Werbetechniken, sie verlassen sich auf menschengemachte Weisheit und Konzepte. Aber ihr Lieben, was kommt dabei raus? Nichts, was wirklich Bestand hat. Nichts, was Gott wirklich die Ehre gibt. Und wenn wir kräftig anpacken und wir stampfen da irgendetwas aus dem Boden, was wir dann Gemeinde nennen, aber es ist nicht von Gott geboren, hat es erstens nicht die Kraft, die Welt zu überwinden. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nicht, was aus Menschenhirnen entsprungen ist und irgendwelche menschlichen Marketingkonzepte. Was aus Gott geboren ist. Und obendrein das größere Problem. Wenn wir etwas schaffen aus unserer Weisheit, wem werden wir nachher die Ehre geben? Uns selber. Weil schau, was wir geschafft haben. Schau, was wir gebaut haben. Schau, diese große, beeindruckende Megachurch, die wir gebaut haben. Saul baute sich ein Siegesmal, heißt es. Und das ist nicht, was Gott will. Wir wollen für ihn leben, wir wollen ihn verherrlichen, wir wollen ihn groß machen. Er soll die Ehre bekommen und wir wollen wirklich ganz real, ganz konkret leben in dieser Gewissheit. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir sind total hilflos. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir uns auch auf ihn werfen. Wenn wir wissen, wir haben nichts, wir können nichts, wir bringen das nicht mit, was es braucht, dann werden wir uns auf ihn werfen. Solange wir voll überzeugt sind von unserem Verstand, von unseren Plänen, von unseren Kräften, von unserer Persönlichkeit, von unseren Möglichkeiten, warum sollen wir eine Abhängigkeit und eine Gemeinschaft und eine Hingabe zu einem anderen Partner suchen? Wir haben alles. Und das ist eine gewaltige Lüge und Täuschung. Wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um Gemeindebau geht, wenn es um Leben in der Nachfolge geht, wir haben gar nichts. Wir sind arm. Wir haben nichts. Aber wir kennen einen, der alles hat. Und wenn das zusammenkommt, das Bewusstsein unserer Armut und das Bewusstsein seines Reichtums, dann haben wir eine gute Partnerschaft. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Halleluja. Und er will, dass wir an seinem Reichtum teilhaben und dass wir lernen, uns beschenken zu lassen. Johannes sagt, von seiner Gnade haben wir genommen, Gnade um Gnade. Jede Gnade, die wir brauchen, ist da, weil Christus sich für uns erworben hat. Und wir sollen lernen, diese Gnaden zu erkennen, was nur durch den Heiligen Geist geschehen kann. Nur er kann uns unser Erbe zeigen. Nur er öffnet uns die Augen, was wirklich da ist und was dir gehört. Und nur das, wovon du glaubst, dass es dir gehört, wenn du ein ehrlicher Mensch bist, wirst du ergreifen und nehmen. Wenn du nicht weißt, dass es da ist, wenn du nicht weißt, dass es dir gehört ist, wer will dich motivieren, danach Ausschau zu halten oder es zu suchen, es zu ergreifen? So, der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Augen auftut über das gewaltige Werk der Erlösung am Kreuz. Was haben wir durch das Leiden, durch die Kreuzigung und durch die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi? Was haben wir davon? Der Heilige Geist ist es, der uns die Augen auftut. Er ist der, der uns leitet. Wir brauchen ihn. Gehen wir mal zurück zu der Zeit, wo Jesus, der Sohn Gottes, Mensch und Gott zugleich, wo er auf der Erde war und wo er mit seinen Jüngern lebte und sie trainierte und vorbereitet hat. Vorbereitet für was? Für den Tag, wo sie in der Kraft des Heiligen Geistes jetzt losgehen sollten und sollten Gemeinde bauen. Jesus hat nicht Gemeinde gebaut. Das war nicht die Zeit, weil er musste die Grundlage für die Gemeinde legen und das ist das Kreuz. Aber dann hat er diese Männer gesandt und sie sollen dann Gemeinde bauen und hat sie vorbereitet und trainiert. Und war 3 Jahre mit ihnen. Und sie haben die beste Zeit ihres Lebens gehabt. Ich meine, stell dir das vor. Sie haben erlebt, fast tagtäglich erlebt, was sie vorher nur in der Sonntagsschule gehört haben. Elia, der Prophet, weckt Tote auf, lässt Feuer vom Himmel kommen, tut gewaltige Dinge. Das kannten sie alles aus der Sonntagsschule. Aber jetzt lebten sie mit Jesus und sagen, wow, das ist ja Bibel heute. Sie haben die Wunder gesehen, die haben die Macht Gottes gesehen. Sie haben fantastische Dinge erlebt. Sie haben gesehen, wie Jesus sie aussendet und wie sie Taten tun können, wie sie heilen können, wie sie Dämonen austreiben können, wie sie Dinge tun können, die sie normalerweise nicht tun können. Diese 3 Jahre, das hat alles übertroffen, was sie vorher gelernt, gelesen und verstanden haben. Das war für sie das absolut Geniale, Unübertreffliche. Und sie hatten vielleicht die Vorstellung, so geht das immer weiter. Guck mal. Zeichen und Wunder, die Menschen reden davon, Jesus wird immer bekannter werden. Irgendwann, wenn sie erkennen, er ist der Messias, dann machen sie ihn zum König und die ganze Erde wird unter seine Herrschaft kommen. Vielleicht solche Träume haben sie gehabt und Jesus sagt eines Tages, Leute, jetzt ist bald fertig, ich gehe. Ich gehe weg. Und wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Sie haben gedacht, Hilfe, dann sind wir wieder ganz alleine. Und Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Da haben wir überlegt, wie kann das gut sein, dass Jesus, mit dem wir solche wunderbaren Dinge erlebt haben, dass der jetzt wieder weggeht? Wie kann das gut sein? Wie kann das nützlich sein? Wofür soll das gut sein? Das heißt doch nur Rückfall in die alten, langweiligen Zeiten. Und Jesus sagt, wenn ich gehe, dann kommt an meiner Stelle ein anderer. Der nimmt meinen Platz ein. Mit dem werdet ihr dann gehen. Und der wird euch lehren. Und Jesus sagt, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, der Geist, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist wie eine Prophetie, Jesus sagt, dieser wunderbare Beistand wird kommen und ihr kennt ihn. Und die Begründung, warum sie ihn kennen, ist mit denn eingeleitet. Warum werden sie ihn kennen? Denn er wohnt in euch. Das heißt, niemand ist euch so nah wie er, der Heilige Geist. Und weil er von derselben Art ist, das, was das griechische Wort bedeutet, ein anderer, von derselben Art, Deswegen werdet ihr mit ihm Gemeinschaft haben. Deswegen werdet ihr mit ihm reden. Deswegen werdet ihr von ihm lernen. Deswegen wird er euch führen. Deswegen wird er euch trainieren. Und ihr werdet verstehen, was er sagt. Er ist in euch und er ist euer Lehrer. Und niemand ist euch so nah und niemand so wichtig wie er. Und ihr werdet natürlich mit ihm eine Freundschaft haben, genauso wie er das mit mir gehabt hat. Das ist, was Jesus sagt. Ihr kennt ihn, denn er wohnt in euch. Gott, der Heilige Geist, wohnt im Gläubigen, wohnt in dir, wohnt in mir. Das ist eins der gewaltigsten Aussagen in der ganzen Bibel. Gott selber hat Wohnung genommen in dir. Wenn Jesus so den Heiligen Geist einführt und die Jünger vorbereitet, kannst du dir vorstellen, dass irgendein Jünger sagen würde, okay, ein anderer, von derselben Art, aber ein anderer, und der ist bei uns, und der wird uns jetzt leiten. Frage, dürfen wir auch mit dem reden? Kein Jünger würde diese blödsinnige Frage stellen, weil sie wussten, der andere wird so sein wie Jesus. Durften Sie mit Jesus reden? Ja. Haben Sie ihm Fragen gestellt? Ja. Hat Jesus geredet? Ja. Also da ist die Frage überflüssig. Ja, darf man auch mit dem reden? Und doch gibt es heute so viele Gläubige, sogar im pfingstlich-charismatischen Lager, die irgendwie glauben, nee, mit dem Heiligen Geist darf man nicht reden. Ich habe für eine Gemeinde ein Seminar, nur Mitarbeiter, ein Mitarbeiterseminar, und mache ein Seminar über den Heiligen Geist. Jemand unterbricht mich und sagt, ich habe aber irgendwo in der Bibel gelesen, man darf nicht mit dem Heiligen Geist sprechen. Eine charismatische Gemeinde, Mitarbeiter, nicht ein Neubekehrter, Mitarbeiter. Ich sage, ich weiß nicht, was du liest, aber in der Bibel findest du keinen einzigen Vers, der so etwas nahelegt, sondern genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ja, ihr kennt ihn. Woher kennen wir den Heiligen Geist? Durch Umgang mit ihm. Indem wir ihn das sein lassen in unserem Leben, was er sein möchte und was er sein will. Und wir uns ihm anvertrauen, ihm unterordnen, ihm ausliefern, ihm hingeben und darauf warten, dass er all die Dienste, die das Wort Gottes beschreibt, wirklich ausführt in unserem Leben. Wir warten auf ihn, nicht irgendwie gelangweilt, naja, mal sehen, vielleicht tut sich ja was, sondern in Erwartung, dass er tut für uns, was das Wort Gottes verheißt, was Jesus versprochen hat. Er wird unser Lehrer sein. Er wird das Zukünftige offenbaren. Christen, die im Wort leben und im Heiligen Geist leben, sollen eine Vorstellung, ein Verständnis bekommen, in welcher Zeit wir leben und was auf uns zukommt. Wir sollen die Zeit verstehen und sollen verstehen, wo sind wir jetzt in Gottes Heilsplan und was kommt auf uns zu und wie können wir uns darauf vorbereiten. Wir sind nicht überrascht. Wir werden auch nicht überrascht sein, wenn eines Tages Jesus buchstäblich auf diesem Planeten zurückkommt. Wir werden nicht überrascht sein. Und alle die, die ihm nahe sind, die wirklich gelehrt sind vom Heiligen Geist, die werden ganz genau wissen, jetzt steht es unmittelbar bevor. Jesus sagt, für die, die schlafen, die nicht im Geist leben, die ferne sind von Gott, für die kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht. Viele Gläubige glauben, Jesus kommt für sie wie ein Dieb in der Nacht. Jesus sagt ganz klar, das ist für die anderen, das ist für die, die nicht auf Zack sind, die nicht in der Nachfolge sind, die nur irgendwie auf ihre Art und Weise irgendwie an mich glauben, aber die nicht in einer lebendigen Beziehung mit mir sind. Wir werden wissen, wann Jesus wiederkommt. Und wir werden uns so freuen. Halleluja. Und auch vorher haben wir diese Freundschaft, diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Alle Gläubigen sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Was für eine Tragik, dass unser Land voll ist von Gläubigen, die Angst haben vor dem Heiligen Geist. Und der Teufel hat es geschafft, ihnen Angst zu geben und aus Angst einfach ihnen Distanz einzureden, das sei das beste Mittel, einfach um ja nicht in gefährliche Gefilde zu kommen, auf Distanz zu gehen zum Heiligen Geist. Das ist einer der größten Triumphe des Teufels. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Gläubige müssen verstehen, man kann gar nicht Christ sein im Sinne der Bibel, ohne die Gemeinschaft, ohne die Kraft, ohne die Unterstützung und die Leitung des Heiligen Geistes. Das geht überhaupt nicht. Christ sein ohne Heiligen Geist ist nicht Christ sein. Ist Religion, aber nicht wirkliche Beziehung mit Gott, der ein übernatürlicher Gott ist, der hineinwirken will in das Natürliche, in deine Umstände, in deine Arbeit, in deine Familie, in dein praktisches Leben, in deine Finanzen, in deine Gedankenwelt. Der Heilige Geist will da reinkommen und er will die göttliche Ordnung aufrichten. Wie es am Anfang in der Bibel heißt, der Geist schwebte über dem Chaos. So will der Heilige Geist auch brüten und schweben über unserem Chaos. Und dann kommt das Wort dazu und dann geht's los. Dann tut Gott Neues. Er schafft Neues. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Schon sein Name, Parakletos, das griechische Wort, ja, was wir oft mit Tröster übersetzen oder Beistand oder Helfer. Schon dieses Wort macht die Sache klar, dass man mit ihm reden soll. Parakletos heißt der zur Hilfe Herbeigerufene. Er ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Wer ruft ihn? Du. Nicht Jesus ruft ihn. Du rufst ihn zu deiner Hilfe. Und wenn du ihn nicht rufst, dann begrenzt du ihn, dann behinderst du ihn. Und dann kann er nicht den Platz einnehmen und dir den Dienst geben, den er gerne geben möchte. Weil alles, was vom Herrn kommt, kommt durch Glauben. Alles, was vom Herrn an Gutem kommt, kommt durch Glauben. Und wenn du nicht glaubst, dass du die Tür aufmachen musst, wenn du nicht glaubst, dass der Heilige Geist auf dich wartet und dass du jetzt nach all dem, was passiert ist, die Initiative ergreifen musst und du antworten musst, dann wirst du warten und warten und warten und es wird sich nichts ereignen. Wir sind diejenigen, die sich jetzt ausstrecken nach dieser Partnerschaft und dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er wartet, er drängt sich nicht auf und er hofft, dass wir möglichst schnell einsehen, dass wir ohne ihn pleite und bankrott sind und dass wir nichts tun können. Es wird immer geistliches Wachstum geben, immer geistliches Leben geben und Veränderung geben, wenn du diese beiden Wahrheiten hochhältst oder dir vor Augen hältst und dich immer wieder daran erinnerst. Du kannst nichts ohne ihn. Und mit ihm kannst du Dinge tun, die deine Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Er ist deine Weisheit, er ist deine Kraft, er ist dein Vermögen. Wie David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das sind Mauern, die wir selber gebaut haben. Das sind Mauern, die durch Umstände gebaut sind, durch unsere Vergangenheit und so weiter. Aber mit ihm können wir über Mauern springen. Mit ihm können wir überwinden. Mit ihm können wir anders werden, weil Gott Gott ist und weil er lebt und weil er in uns arbeitet. Deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung, es wird gut mit uns enden. Und das brauchen wir so sehr. Und viele Christen haben das nicht. Sie haben keine Hoffnung. Sie sehen ihre Probleme. Sie sehen, wie sie sich im Kreis drehen über Jahre und Jahrzehnte. Und sie haben keine Hoffnung auf Veränderung. Warum? Weil der Heilige Geist nicht den Platz hat, den er haben darf. Der Heilige Geist prägt nicht ihre Gedanken, prägt nicht ihre Worte. Und deswegen sind sie auf sich selber geworfen, auf ihre Weisheit und auf ihren menschlichen Glauben. Und das ist der Glaube an, es war immer so und es wird immer so sein und es wird sich nichts verändern. Mein Charakter ist eine statische Größe, nicht einmal Gott kann daran etwas tun. Gott ist Meister im Charakter verändern. Er kann Charakter verändern, das sehen wir im Worte Gottes. Er prägt Menschen. Saul kriegte die Verheißung, der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Warum? Weil der Geist schöpferisch ist, weil der Geist wirkt, weil der Geist tätig ist, weil der Geist etwas tut. Und das ist sein Ziel, das hat er sich vorgenommen. Und wir müssen mit ihm kooperieren, indem seine Ziele unsere Ziele werden. Sein Ziel ist, das Wesen Christi in uns hervorzubringen. Das ist sein oberstes und wichtigstes Ziel, nicht dich glücklich zu machen. Viele Christen rennen dem Glück nach, rennen dem Segen nach. Und sie verstehen nicht, in Gott glücklich zu sein, ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Leben in Gehorsam. Ein unvermeidbares Abfallprodukt. Wenn wir dem Glück hinterherrennen mit aller Kraft, ist nicht garantiert, dass wir beim Herrn landen. Aber wenn wir dem Herrn nachjagen, und wenn wir seine Ziele zu unseren Zielen machen, nirgendwo wird es uns so gut gehen wie bei ihm. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir wirklich aktiv kooperieren und wählen, woran er gefallen hat. Jesaja 56 heißt es so gut. Von denen, die Gott ruft aus den Nationen, die ruft er, seinen Namen zu lieben. Was tun die? Die wählen, woran er gefallen hat. Wir wählen nicht, woran wir gefallen haben. Das haben wir lang genug gemacht. Jetzt wählen wir, woran er gefallen hat. Und die größte Sehnsucht des Vaters ist, das Bild Jesu in dir hervorzubringen. Das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung. Und viele Christen haben eine falsche Vorstellung von ihrer Bestimmung und wie man da hineinkommt. Und sie haben Ziele und sie haben Dinge, die für Gott nicht die ersten sind. Und Dinge, die an zweiter oder an dritter oder an zehnter Stelle sind, sind für sie an erster Stelle. Und das kann nicht funktionieren. Das allererste ist, dass Gott verherrlicht wird durch dein Leben, indem Christus, wie Paulus das sagt, in dir Gestalt gewinnt. Das ist das allererste. Wenn das nicht dein Eifer ist, ich will werden wie Jesus, ich will in seine Demut, seine Sanftmut, seine Kühnheit, seine Barmherzigkeit verwandelt werden. Wenn das nicht dein Ziel ist, dann bist du schon auf Track. Dann bist du schon nicht mehr auf dem schmalen Weg und du suchst etwas, was du niemals wirklich finden wirst. Das ist unsere Berufung. Paulus sagt, ich arbeite, ich leide Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Sein Ziel war nicht, aus einer kleinen Gemeinde eine große Gemeinde zu machen. Sein Ziel war, aus einer kleinen Gemeinde Menschen zu machen, in denen Christus lebt, Christus sichtbar wird, weil er wusste, wir kümmern uns um Qualität und Gott wird sich um Quantität kümmern. Zahlen sind für Gott kein Problem, wenn die Qualität stimmt. Weil je enger wir mit Gott zusammenarbeiten, umso durchlässiger wird der Himmel werden und umso mehr wird er übernatürliche, echte Bestätigung geben. Und wir werden erkannt werden als Botschafter an Christi Stadt, weil Gott selber auf übernatürliche Weise Zeugnis gibt, hey, was der da erzählt, das ist nicht Menschenzeug, das hat er nicht an der Universität gelernt, das ist wirklich Gott, der jetzt hier spricht. Und wir sind da ganz am Anfang und lernen diese Hingabe, diese Freundschaft, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das ist das Zentrum. Und bitte, 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 wenn das noch irgendwo der Fall sein sollte, keine Angst, dass es da eine Konkurrenz gibt und keine Angst, ja, wenn wir zu sehr den Heiligen Geist betonen, dann geht's irgendwie auf Kosten von Jesus. Der Heilige Geist will Jesus verherrlichen. Und es ist ein falsches religiöses Konzept, dass man nicht lehren soll über den Heiligen Geist, weil sonst der Heilige Geist im Mittelpunkt steht. Jesus hat gelehrt über den Heiligen Geist. Und die Apostel haben sehr stark diese Beziehung mit dem Heiligen Geist betont. 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? ein guter Start, um hineinzukommen in die Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist, wäre, sich einfach mal in Ruhe hinzusetzen, möglichst nicht einmal, sondern viele Male, und mal nichts zu tun. Und schau auf deinen mehr oder weniger ausgeprägten Bauch und sag, da drinne wohnt der Heilige Geist. Wow! Hilf mir, das zu verstehen. Gott, öffne mir die Augen. Hilf mir zu verstehen. Gott ist, wir tun immer so. Gott ist irgendwo dahinten und jetzt müssen wir uns bemühen und ihn irgendwie runterholen oder irgendwie in Kontakt kommen. Niemand ist dir so nah wie Gott, der Heilige Geist. Er wohnt in dir. Und zwar hier, nicht da oben. Woher wissen wir das? Weil Jesus das gesagt hat. Aus der Mitte des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Im Griechischen, wo die Gedärme sind. Und die sind nicht da oben. Ja? So, da wohnt der Heilige Geist. Er will deinen Verstand prägen und formen und in Übereinstimmung mit seinen Gedanken bringen. Aber er wohnt nicht in deinem Verstand. Verstand ist Seele. Aber dein Geist ist hier. Du hast einen Geist aus Gott, du bist von Neuem geboren, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Und da ist etwas von Gott in dir neu geschaffen, das nennt Jesus die neue Geburt, aus Geist und Wasser von Neuem geboren. Und in diesem neuen Geist, da will der Heilige Geist Wohnung nehmen. Er wohnt in deinem Geist, nicht in deiner Seele. Versuch nicht, Gott in deinen Gefühlen zu finden. Versuch nicht, Gott in deinem Verstand zu finden. Er ist im Geist. Und wenn du lernst, im Geist zu sein, du wirst ihn kennenlernen. Und Jesus sehnt sich danach. Und der Vater schaut danach aus, dass da Menschen sind, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist gleich ein wichtiger Hinweis, was notwendig ist, um in den Geist zu kommen. Ohne Wahrheit kommen wir nicht in den Geist. Wenn wir nicht von Wahrheit regiert werden, wir kommen nicht in diese Ebene, in diesen Bereich des Geistes. So, er wohnt in uns und wir sind der Tempel. Demnächst habe ich die wunderschöne Aufgabe und die wird funktionieren, weil der Herr mit mir ist und weil er mir helfen wird, eine neu gegründete Hausgemeinde zu lehren und ihnen zu helfen, weil das Leitungsteam alle mehr oder weniger passionierte Raucher sind. Und ich werde dort hingehen und ich bringe ihnen das Wort und wenn sie das Wort annehmen, ist mit Rauchen fertig. Glaub es mir. Als ich Bibelschullehrer war, hatte ich die Aufgabe, die Schüler vom Ende des ersten Schuljahres vorzubereiten auf die zweite Schuljahr. Und die Bedingung, um ins zweite Schuljahr zu kommen, war fertig mit Rauchen. Wer raucht, kommt nicht ins zweite Schuljahr. So gegen Ende des Schuljahres haben sie gemerkt, die Zeit läuft aus und wir brauchen jetzt Hilfe. Und dann habe ich einen Kurs gemacht und habe ihnen geholfen, innerhalb von Wochen. Neulich hatten wir die Situation, die Frau eines Ältesten angeblich seit 17 Jahren versucht, sie vom Rauchen frei zu werden. Ich habe gesagt, ich würde die Methode ändern. Wenn 17 Jahre die Methode nicht zu Erfolg führt, ich würde mal eine andere Methode wählen. Und was ist die Methode Gottes? Wahrheit. Und eine der grundlegenden Wahrheit ist, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir das wirklich glauben, müssten wir, wenn wir konsequent sind als Raucher, für jede Zigarette eine Erlaubnis erholen vom Herrn. Weil es ist sein Tempel. Und wir dürfen nicht ungefragt in seinem Tempel Schmutz reintragen und Teer ablagern. So, wir bräuchten seine Erlaubnis. Die wird er aber nicht geben. Das heißt, Schluss mit Rauchen. Ist die Kurzform, das Seminar geht ein bisschen länger. Aber wer raucht, hat Mangel an Respekt vor Gott, dem Heiligen Geist. Rauchen hat immer mit Rebellion zu tun. Immer, immer, immer. Es gibt keine Raucher, die nicht im Herzen Rebellen sind. So, das werde ich in einigen Wochen unternehmen. Und eine ganze Hausgemeinde wird aufhören mit Rauchen. Halleluja. Und ich habe ihm gesagt, wie könnt ihr Gemeinde bauen? Ja, die Leute, die ihr anleitet, die ihr zur Bekehrung bringt, die ihr zu Jünger macht, die werden von euch lernen. Ihr seid das Vorbild. So was werden die von euch lernen. Man kann Christ sein und rauchen. Und ich möchte nicht, dass sie das lernen von euch, weil das ist nicht die Wahrheit. Wir gehören nicht uns selbst. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihm gehört dieser Tempel. Auf dieselbe Art und Weise lösen sie auch Probleme wie Overeating oder Fresssucht oder so etwas. Wenn ich wirklich glaube, dass das sein Tempel ist und dass er Gott ist und dass er regiert, wenn Ehrfurcht da ist, das wird alles verändern. Alles verändern. Ich lese mal ein Zitat von einem Mann Gottes aus vergangenen Zeiten. Ich glaube, es ist so ungefähr gut 100 Jahre her, vielleicht ein bisschen mehr. Ein Mann namens Torrey, was schreibt er? Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir den Heiligen Geist als Person kennen. Wenn du den Heiligen Geist, wie so viele Christen es tun, nur als Einfluss oder Kraft vorstellst, wirst du dich ständig fragen, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch von ihm machen? Aber wenn deine Vorstellung von ihm der Bibel entspricht, wenn du in ihm eine Person göttlicher Majestät und Herrlichkeit siehst, wird deine Frage lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen? Und mich gebrauchen. Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Macht das Sinn? Ich habe Christen getroffen, die glauben nicht, dass der Heilige Geist Gott ist. Sie glauben nicht, dass er eine Person ist. Das sind Menschen, die glauben nicht an die Bibel. Sie glauben nicht das Wort. Es ist völlig eindeutig. Ja. Es gibt Leute, die haben so in allen Bereichen irgendwie so Verschwörungstheorien, ja, die Dreieinigkeit, das wurde später irgendwann von der katholischen Kirche hineingelesen in die Bibel. Das ist dummes Zeug, das ist, was Jesus geglaubt hat, das ist, was der Vater glaubt, das ist, was der Heilige Geist glaubt, das ist, was die Apostel geglaubt haben. Auch wenn dieses Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel steht, dass es ein dreieiniger Gott gibt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist vollkommen klar für jeden, der die Bibel ernst nimmt. Weil Jesus redet von dem Heiligen Geist als eine Person. Er beschreibt ihn nicht wie einen elektrischen Strom oder Atomenergie. Er beschreibt ihn wie eine Person. Elektrischen Strom kannst du nicht betrüben. Du kannst einen Kurzschluss erzeugen, aber du kannst ihm nicht persönliche Schmerzen und unangenehme Gefühle vermitteln. Du kannst ihn nicht beleidigen. Du kannst ihn nicht kränken. Der Heilige Geist will, er hat Pläne, er ist intelligent, er hat Gefühle. Er ist eine Person, das macht eine Person aus. Das heißt nicht, oder trenne zwischen Person und Körper. Der Vater im Himmel ist eine Person, aber hat keinen physischen Körper. Jesus jetzt ist im Himmel und hat einen Körper. Aber der Heilige Geist hat keinen Körper in dem Sinne, wie wir das verstehen, und der Vater auch nicht. Aber sie sind Personen. So, Körper und Person geht nicht unbedingt zusammen. Es gibt körperlose Personen. Wie zum Beispiel Engel und Dämonen. Das sind Personen. Das ist nicht ein Nebel oder irgend sowas. Das sind Personen. Und der Heilige Geist ist Gott. Paulus sagt sogar an einer Stelle, er ist der Herr. Das heißt Gott, er ist der Allerhöchste. Herr heißt die allerhöchste Position. So, Herr und Gott ist identisch. Der Heilige Geist ist der Herr in der Gemeinde. Er will Herr sein, er will regieren. Wir brauchen ein Gemeindeleben unter der Herrschaft und der Leitung des Heiligen Geistes. Und das kann nur kommen, indem wir ihn kennenlernen und uns ihm unterordnen und von ihm geleitet werden. Und wir ihm Ehrerbietung entgegenbringen. In einem uralten, ich glaube, im nizänischen Glaubensbekenntnis, 300 und noch was, da haben sie gesagt, wir glauben an den Heiligen Geist, der zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Wir glauben an den Heiligen Geist als Person. So, das war lange vor der katholischen Kirche. So zu denken, dass später irgendwie dieses Dogma kam, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist, was Paulus geglaubt hat. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Person. So, die Frage ist, wie kann er mich bekommen, mich gebrauchen? Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? So schreibt es der Tore. Ein anderes Zitat von einem Mann Gottes, der sehr stark diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist betont hat. Sogar sein Buch heißt Mein Partner, der Heilige Geist. Das ist Dr. Chu. Und er schreibt dort in seinem Buch, ich kehrte häufig zu den Bibelstellen zurück, in denen ich las, dass der Heilige Geist kam, um für immer bei uns zu bleiben. Dass er uns an alles erinnert, was er uns im Wort gesagt hat. Dass er Jesus bezeugt, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns Zukünftiges offenbart. Und dass er in allen Stücken Jesus verherrlicht und diese Herrlichkeit den Gläubigen sichtbar macht. Eines Tages sprach der Heilige Geist zu meinem Herzen, wenn du willst, dass deine Gemeinde wächst, musst du eine größere Gemeinschaft und Freundschaft mit mir entwickeln. Für viele Christen ist das ein seltsames Wort, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Aber Mose war ein Freund Gottes. Er kannte Gott, er lebte mit Gott. Und wenn der Heilige Geist der ist, der hier auf der Erde in dir und dann durch dich die Arbeit tut, dann brauchen wir Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Das brauchen wir. So, weiter das Zitat von Jo. Predige über den Heiligen Geist nicht nur als eine Erfahrung, er ist eine ehrfürchtige Person. Entwickle eine Gemeinschaft und Freundschaft, indem du in meiner Gegenwart nach dem Gebet wartest. Ich will auch zu dir sprechen. Das ist, was Dr. Cho sagt über den Heiligen Geist. So ein erster guter Schritt, um in diese Begegnung hineinzukommen, ist unseren Glauben aufzubauen und den Heiligen Geist zu ehren. Wir finden die Schriftstellen, die über seinen Dienst und über sein Wesen sprechen, und die nehmen wir. Und dann fangen wir an, mit ihm zu reden, und zwar so, als wäre er da, weil er da ist. Er ist da und wir erkennen ihn an. Sagst, Heiliger Geist, ich weiß, du bist da. Da bist du. Du bist da. Ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht. Das macht nichts, du bist da. Weil es gibt Dinge, die ich nicht sehe, die ich nicht fühle und die trotzdem real sind. Und wir erkennen an, dass er da ist. Und wir erkennen an, dass er dieses und jenes tun will. Und wir versuchen, ernsthaft zu sein. Wir versuchen, ihn zu überzeugen, dass wir das wirklich glauben. Und wir versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass wir vollständig abhängig sind von ihm, dass wir ihn brauchen. So, wenn Jesus sagt, er wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten, dann sagen wir, Heiliger Geist, das ist, was du mir tun wirst. Ich danke dir dafür, ich glaube dir, ich ehre dich dafür, ich erkenne an, du hast diesen Vorsatz in meinem Leben, mich in alle Wahrheit zu leiten. Und egal wie schwer vom Begriff ich bin, du wirst es tun, weil Jesus hat gesagt, du wirst es tun. Hat nicht gesagt, aber es gibt Spezialfälle, die sind so unbelehrbar und die sind so widerspenstig und die sind so untherapierbar. Bei denen wird er es versuchen, aber nicht schaffen. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist eine Verheißung. Und mit dieser Verheißung kommst du zum Heiligen Geist und sagst, Heiliger Geist, du wirst das tun. Ich danke dir so sehr, weil ich eins begriffen habe, ich kann mich nicht aus Täuschung in Wahrheit begeben. Ich kann das gar nicht. Da lande ich gleich in der nächsten Täuschung. Ich kann nicht mir selber die Augen öffnen. Ich bin unfähig. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mich leitet. Und das bist du, Heiliger Geist. So, ich danke dir dafür. Du tust das in meinem Leben. Halleluja. Und je mehr du vom Worte Gottes darüber weißt und akzeptierst, welche Bedeutung Wahrheit hat, umso kostbarer wird dir das werden, dass der Heilige Geist dich leitet in aller Wahrheit. Das wird dir kostbar werden. Leider viele Gläubige heutzutage sind mehr vom Geist der Postmoderne geprägt als vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Und deswegen haben sie eine Missachtung oder eine geringe Wertschätzung für Wahrheit. Warum? Weil sie nie studiert haben, welchen Platz Wahrheit in ihrem Leben hat, welchen Platz Wahrheit oder welche Rolle Wahrheit in ihrem Leben spielt. Aber wenn wir anfangen zu verstehen, aufgrund der Aussagen in der Heiligen Schrift, wie wichtig Wahrheit ist, dann wissen wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. Weil Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Man kann nicht die Wahrheit erkennen und in Zwängen bleiben. Das ist nicht möglich. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wenn du da einen Neubekehrten hast und sie ist gebunden in Magersucht, ihr Grundproblem ist, sie braucht die Wahrheit. Wenn sie die Wahrheit erkennt, wird sie frei werden. Da ist der Drogenabhängige, was braucht der letzten Endes? Wahrheit. Nicht Ideen über Wahrheit, nicht Theorien, nicht theoretische Konzepte, sondern Wahrheit muss eine prägende Kraft in seinem Denken und in seinem Herzen werden. Das ist, was er braucht. Das ist, was der Pornografieabhängige braucht. Das ist, was der Depressive braucht. Wahrheit. Wahrheit macht frei. Das ist, was derjenige braucht, der in Ablehnung steckt und immer denkt, er ist ungeliebt und keiner will ihn und keiner mag ihn und sogar der Herr hat mit ihm Probleme. Alle liebt er, aber mich toleriert er. Ja? Ich kann mich freuen, dass ich irgendwie überhaupt dabei sein kann. Von Liebe und Geborgenheit und Wertschätzung, da kann ich gar nicht von träumen, aber wenigstens ich bin dabei. Gott liebt alle, aber mich kann er nicht ausstehen. Hey, Wahrheit ist der Schlüssel, weil Lüge bindet und Wahrheit macht frei. Und unser ganzer Prozess der Veränderung in das Wesen Christi ist ein Prozess, immer mehr Wahrheit zu entdecken. Und zwar Wahrheit über uns und Wahrheit über ihn. Beides brauchen wir. Wir brauchen Wahrheit über uns, weil wir uns, ohne dass uns das noch heute bewusst ist, über Jahre ein Lügengebäude zusammengezimmert haben und versuchen irgendwie mit diesem Wrack, mit diesem Konstrukt aus irgendwelchen Dingen, die wir so zusammengezimmert haben, wir versuchen über einen wilden Ozean zu schippern. Das kann nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Und jetzt kommt der Heilige Geist und er macht uns Wahrheit real. Er zeigt uns unsere Lügen. Er zeigt uns falsche Ideen, falsches Selbstbild, falsche Konzepte über uns. Das Problem ist, dass wir diese Lügen ganz tief unten gebunkert haben und nach diesen Lügen leben, von diesen Lügen geprägt sind, unser Verhalten und sogar unser ganzes Wesen von diesen Lügen gesteuert wird, aber wir diese Lügen nicht mehr wahrnehmen. Das ist das Problem. Und darum brauchen wir jemanden, der uns die Augen auftut. Das ist der Heilige Geist. Er wird uns die Augen auftun. Als ich als junger Christ den Wert des Wortes Gottes anfing zu verstehen und verstanden habe, der Heilige Geist will mir diese Dinge, die ich hier lese, lebendig machen und zu einer kraftvollen Realität in meinem Herzen machen. Dann habe ich mich gefüllt mit Wahrheit. Und Dinge, von denen ich nie eine Ahnung hatte, dass sie da sind, geschweige denn, dass sie eine prägende, bestimmende Kraft auf mein Leben haben, wurden offenbar. Wenn du mir vorher gesagt hättest, du glaubst diese und jene Lügen, hätte ich gesagt, nee, niemals, ich bin Christ, ich glaube die Wahrheit. Ja? Es ist eine Sache, was wir glauben zu glauben und was wir wirklich glauben. Es ist eine Sache, was wir bekennen zu glauben und es ist eine andere Sache, was wir wirklich glauben. Man kann sagen, Jesus ist der Herr, er ist mein Retter, er ist mein Befreier und man kann tief gebunden sein gleichzeitig. Und das ist kein Zustand, der erstens viel Spaß macht und zweitens, der Gott die Ehre gibt. Und deswegen muss das beendet werden. Und es wird beendet durch den Dienst des Heiligen Geistes, der der Lehrer ist und der uns in alle Wahrheit hineinführen will. Und da war zum Beispiel eine Lüge, die der Heilige Geist mir offenbart hat. Und das war eine Lebensweisheit. Und jeder hat Lebensweisheiten durch Erfahrungen. Und die hat er als Fundament für sein Leben. Und darauf baut er sein Lebenshaus auf. Und diese Lüge, die der Heilige Geist mir offenbar gemacht hat, die lautete ungefähr so: Das Schlimmste auf der Welt ist, abgelehnt zu werden. Und deswegen musst du alles versuchen, Ablehnung zu verhindern. Klingt logisch und es ist total verkehrt. Klingt sehr logisch und es ist total verkehrt. Das Schlimmste ist nicht Ablehnung, sondern das Schlimmste ist, auf Ablehnung nicht mit Vergebung zu reagieren. Das ist das Schlimmste. Die Ablehnung, das, was andere mit uns tun, ist nicht das Problem. Was uns krank macht, was uns kaputt macht, was uns deformiert, ist eine falsche Reaktion auf das Unrecht, das wir erleben. Und wenn der Heilige Geist solche grundsätzlichen Lebensweisheiten als Lüge offenbart, dann ist Tor und Tür auf und du wirst dich verändern und du wirst in neue Bereiche der Freiheit hineinkommen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir leben in einem riesigen Wust von Täuschungen und falschen Ideen über uns, über Gemeinde, über Christsein, über Christus, über den Heiligen Geist. Wir leben in Täuschungen. Und das Problem ist, wir sagen, wir glauben an die Bibel und wir denken, damit ist alles erledigt. Und das ist eben nicht so. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der uns geduldig an die Hand nimmt und uns führt, Schritt für Schritt, in alle Wahrheit. Macht das Sinn? Und das war nur ein Beispiel. Es gibt viele verschiedene Varianten von Lebenslügen. Und auf die gründet man sein Leben. Und man ist sich des Fundamentes nicht mehr bewusst, weil man nicht mehr in den Keller kommt und gucken kann, wo die Fundamente sind. Das Haus ist darauf gebaut. Falsche Fundamente, ein falsches, nicht tragfähiges Lebenshaus. Und nur der Heilige Geist kennt uns. Wir kennen uns nicht. Wir haben keine Ahnung, wer wir wirklich sind. Wir haben keine Ahnung, was in unserem Herzen ist. Da können Menschen begeistert sein von Jesus und sie dienen mit Inbrunst in der Gemeinde. Und nur der Heilige Geist und die, denen der Heilige Geist die Augen öffnet, sieht, dass sie getrieben sind von Ehrgeiz, getrieben sind von dem Verlangen nach Ehre und Position und Ansehen. Sie selber glauben, sie sind die hingegebensten Menschen, die es überhaupt in der ganzen Gemeinde gibt. Aber sie sind getrieben von einer falschen Motivation. Und nach meiner Erfahrung mit Gläubigen und mit Gemeinden ist eine solche falsche Motivation früher oder später immer ein Anlass zu Streit. Immer. Bis hin zu Spaltungen. Und das brauchen wir nicht und das wollen wir nicht. Davon haben wir genug gehabt. Also muss die Antwort lauten, so schnell wie möglich raus aus diesen Gefilden der falschen Motivation, der falschen Wünsche, der falschen geheimen Sehnsüchte und zu erkennen, hey, ich brauche nicht Ehre und Ansehen und Position bei Menschen. Was ich wirklich suche und was ich mit Position nie finden würde, was ich auch mit Dienst nie finden würde, was ich brauche, ist die Anerkennung von Gott als mein Vater, dass er mir zeigt und mich fühlen lässt, ich bin ihm wichtig, ich bin ihm wertvoll, ich bin überaus wertvoll, weil er mich liebt. Das ist, was wir brauchen. Und Dienst kommt aus dieser Erfahrung heraus. Dienst ist nicht ein Mittel, um endlich zu bekommen, was wir so gerne hätten. Dienst ist nicht ein Mittel zur Erfüllung, sondern der christliche Dienst kommt aus Erfüllung. Das ist ein Riesenunterschied. Für den Ungeübten sieht das beides gleich aus. Aber wenn wir erstmal selber durch bestimmte Dinge gegangen sind und der Heilige Geist uns selber von falscher Motivation überführt, dann öffnet er uns auch die Augen und dann sehen wir Hinweise. Es gibt bemerkbare Symptome, dass jemand doch seinen Dienst aus einer falschen Motivation tut. Ein unübersehbares Merkmal wäre zum Beispiel, er schmollt und rebelliert, wenn ihm sein Dienst genommen wird. Wer das wirklich für den Herrn tut, der wird sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. So what? Aber wenn das sein Lieblingsding ist, an dem alle seine Erwartungen hängen, und das ist der Garant für sein Glück, dann kann er gar nicht anders als schmollen und rebellieren. Er kann gar nicht anders. Und es gibt andere Symptome. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit hinein. Und wir brauchen die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit, so wird er genannt. Er ist nirgendwo genannt der Geist des Spaßes, der Geist der Unterhaltung, der Geist, der Stimmung in die Gemeinde bringt und in der Gemeinde eine Stimmung wie auf dem Oktoberfest verursacht. Nirgendwo steht sowas in der Bibel. Er ist der Heilige Geist. Er ist der Geist, der uns die Heiligkeit Gottes groß macht. Er ist der Geist der Furcht des Herrn, der uns das eine beibringt, was wir so dringend brauchen, nämlich Gott zu fürchten. Und ich denke, ihr wisst alle, das hat nichts mit Angst vor Gott zu tun, sondern es ist Ehrfurcht. Und ein Großteil unserer Probleme in unserer heutigen Zeit lassen sich zurückführen auf einen Mangel an Ehrfurcht gegenüber Gott. Ob das Leiter sind, die ihre Frauen verlassen und andere Frauen sich nehmen, oder ob das Leiter sind, die ihre Leute missbrauchen oder die ihr eigenes Königreich bauen. Es ist immer nur ein Mangel an Furcht Gottes, nichts anderes. Das brauchen wir. Und er ist der Geist der Furcht des Herrn. Und er will uns das beibringen. Und immer ist wichtig, das ist, was er will, aber er kann es erst dann tun, wenn wir übereinstimmen, wenn wir auch wollen, was er will. Solange wir sagen, Furcht des Herrn ist ein alttestamentliches Konzept, wofür brauche ich das? Ja. Wir werden uns nicht ausstrecken danach, wir werden nicht hungern und dürsten nach der Wahrheit, nach dem Dienst des Heiligen Geistes und darum auch nicht bekommen. Weil er schmeißt die Sachen nicht hin zu Leuten, die desinteressiert sind, sagen, ja, wenn dir das wichtig ist, dann kannst du mir das auch geben, meinetwegen, wenn du meinst. So wird es nie funktionieren, sondern es braucht einen Hunger, ein Ausstrecken, eine Sehnsucht. Es braucht einen Lebensstil, der Gott überzeugt, das ist ihm wirklich ernst. Das ist einer der Wirkungen von Fasten. Keiner fastet gerne, nicht wahr? Es ist eine Qual, besonders die ersten 3 Tage. Es ist furchtbar. Danach geht's besser, wenn wir durch sind. Ja, aber trotzdem, Fasten ist jetzt nicht irgendwie, ich glaube, hier ist niemand, der sagt, wow, also mein Leben besteht aus Fasten, ab und zu esse ich mal, aber Fasten ist so das große Ding. Nee, das ist nicht unser Problem. Ja. Aber Fasten setzt ein Signal, Gott, mir ist es ernst. Und viele Male im Fasten, ich erkläre Gott bis ins Detail, wie elend es mir geht. Damit er versteht, das ist wirklich ein Opfer. Das ist jetzt nicht einfach nur so, weil ich so ein Fastenfreak bin oder sowas. Ja? Nicht, dass da was falsch verstanden wird. Es ist schwer. Es ist ein Opfer. Aber damit zeige ich, diese Sache, für die ich bete, ist mir ernst. Ich will das wirklich haben. Für viele Christen ist dieses Konzept irgendwie fremd. Wir müssen Gott zeigen, dass uns seine Sache ernst ist. Ja, er kennt doch mein Herz. Ja, besser als du. So, er braucht unsere Kooperation. Und diese Kooperation beginnt damit, dass wir studieren, was will er? und nicht nur damit unser Wissen füllen, sondern dieses Studium, was ist der Wille Gottes, was will der Heilige Geist in meinem Leben, dieses Studium führt zu konkreten Verhaltensweisen, führt zu Entscheidungen, führt dazu, dass ich jetzt bestimmte Dinge wähle. Ich wähle, woran er gefallen hat. Da hinten findest du zum Beispiel ein kleines Booklet über Treue. Eines der großen Probleme, die wir haben im Volke Gottes, dass Menschen immer treuloser werden. Sie sind heute hier und dann passiert irgendwas in der Gemeinde, dann sind sie weg, dann sind sie wieder woanders, dann sind sie wieder woanders. Da ist keine Beständigkeit. Und da ist keine Gradlinigkeit da, sondern es ist so ein Hüpfen und Springen und Bewegtsein von Umständen, von Ereignissen. Aber nicht ein Leben aus Festlegung, nicht ein Leben aus, ich verstehe, was Gott wichtig ist. Ja. Und von David heißt es, er hat den Weg der Treue sich vor Augen gestellt. Er hat das gewählt. Er hat verstanden, weil Gott treu ist und ich bin sein Nachfolger, muss Treue auch in mein Leben kommen. Sonst zeige ich nicht, dass sein Wesen mir wirklich wichtig ist. Und wie viel mehr für uns, die wir einfach diese Berufung haben, in das Wesen Christi umgestaltet zu werden. Wenn Gott treu ist, wir müssen treu werden. Wir müssen. Und wir werden nicht treu durch Handauflegung. Sondern wir werden treu, indem wir verstehen, Gott ist treu und Treue ist für ihn extrem wichtig. Und wir wählen den Weg der Treue. Und das heißt, billige Abkürzungen gelten für uns nicht mehr. Heute, die Leute suchen überall Abkürzungen. Ja? Ja? Schnelle, einfache Dinge, die man tut, um in Power zu kommen oder einen Dienst zu bekommen. Es gibt keine Abkürzung. Der Weg der Bibel, das ist der kürzeste Weg. Das ist die Abkürzung. Über Jahre und Jahrzehnte ihm treu dienen, das ist die Abkürzung. Das ist der kürzeste Dienst, kürzeste Weg hinein in die Dinge Gottes. So wir finden heraus, was er will und wir machen uns damit eins. Wir identifizieren uns damit und wir wählen das. Und nachdem wir das gewählt haben, erklären wir, was wir gewählt haben. Wir machen damit uns fest, oder wie Petrus es sagt, wir machen unsere Berufung fest. Wir erklären, was wir wollen. Und das tun wir in erster Linie vor dem Herrn. Zu einem kleinen Teil, manchmal auch vor dem Teufel. Redest du eigentlich mit dem Teufel? Ja, wenn du ein Christ bist, du solltest zu gewissen Zeiten mal mit dem Teufel reden und ihm sagen, wo es lang geht und was geht und was nicht geht und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was er nicht tun darf in deinem Leben. Die Bibel nennt das, dem Teufel widerstehen. Ja, manche Leute sagen, ich habe gehört, der Henkel redet mit dem Teufel. Ja, logisch. Hat Jesus mit dem Teufel geredet? Klar. Und wir reden auch mit dem Teufel. Wir reden nicht permanent mit ihm, weil wir keine Freundschaft haben. Ja? Aber wir kommunizieren schon klar unsere Botschaft und sagen, was geht und was nicht geht und was wir wollen. Aber in erster Linie, wir tun das vor dem Herrn. Wir sagen ihm, was wir wollen. Und dann bitten wir ihn um die Gnade, das noch entschiedener zu wollen. So, wir machen einen kleinen Schritt und wir erwarten, dass er diese schwache Entscheidung, hinter der so wenig Power ist, stark macht. Dass wir Menschen werden, die aus Entschiedenheit leben, die aus Hingabe leben, nicht oder immer weniger aus Umständen. Wie viele Male passiert das? Christen treffen sich vielleicht irgendwie beim Supermarkt auf der Straße, ja, und okay, und kommst du heute Abend zum Hauskreis? Ja, mal sehen. Und was meint mal sehen? Mal sehen, wie ich mich fühle. Mal sehen, wie mir so ist. Mal sehen, ob ich in mir einen Wunsch verspüre zu kommen. Und sie sind sich nicht im geringsten darüber klar, dass sie einfach nur von der Fernbedienung des Teufels ferngesteuert werden. Und dass der Geist dieser Welt, obwohl sie Kinder Gottes sind, sie immer noch im Praktischen regiert. Ein Christ, der verstanden hat, das ist meine Gemeinde und das ist der Sinn von Hauskreis und das ist die Gruppe von Menschen, zu der ich mich zähle, die gemeinsam lernen, einfach in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Das ist das Mittel, das Gott benutzt, um mich zu prägen, um mich zu fördern, auch um mir Gelegenheit zu geben, zu wachsen und zu dienen. Der verstanden hat, hey, das ist von Gott, dieser Hauskreis. Der hat entschieden, ich gehe zum Hauskreis. Es sei denn, ich liege auf der Intensivstation. Ansonsten gehe ich zum Hauskreis. Oder auf dem Friedhof. Ja? Ansonsten gehe ich zum Hauskreis. Ja, mir ist heute nicht so. Ja, dann komm, dann beten wir für dich. Und dann isst ihr wieder. Aber dieses Leben ist, ja, weißt du, der Tag ist schwer und man muss sich auch mal ausruhen. Du wirst nicht mehr Erfrischung und Belebung erfahren, als wenn du dich überwindest und du kommst und du betest mit deinen Geschwistern zusammen den Herrn an. Und dann gehst du nach Hause und fühlst dich wie aus dem Urlaub, weil du dich überwunden hast. Aber dieses Mal sehen, wie es mir geht, das ist eine Pest im Christentum. Und Menschen leben nach Gefühl. Aber Menschen des Geistes leben nach Entscheidungen. Das kannst du lernen von David. Der ist aufgestanden und hat Gott gepriesen, wenn es ihm hundeelend ging. Und hat gesagt, das ist ein Opfer. Aber dieses Opfer ist es wert. Und ich bringe dieses Opfer. Gott zu loben ist oftmals ein Opfer. Aber es ist ein Opfer, das Gott reichlich belohnt. Und wir beten nicht, weil es uns so gut geht. Wir beten nicht, weil wir Gefühle danach haben, sondern wir beten, weil wir verstanden haben, diesen Kontakt mit Gott und diese Gemeinschaft braucht es jeden Tag. Und deswegen beten wir. Wir leben aus Entscheidung. Und erst, wer sich so entschieden hat, wie David das sagt, sein Lob soll alle Zeit in meinem Mund sein. Nur wer das entschieden hat, auch auszuleben, wird erstmal überhaupt mit der ganzen Macht der Passivität und der Trägheit und des Widerstandes seines eigenen Fleisches konfrontiert werden. Wer aus Lust und Laune betet, der wird diesen Widerstand gar nicht so wahrnehmen, weil er wird davon gesteuert. Aber erst wer sagt, dieser Widerstand gilt nicht mehr für mich gilt Wahrheit, für mich gilt das Wort. Gott soll sich auf mich verlassen, morgen früh wird er mich sehen und da bin ich da. Ich bin da, weil ich ihm gelobt habe, alle Tage, alle Zeit soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Ohne Hingabe, ohne Entscheidung, mit der wir dann oder bei der wir erwarten, dass der Heilige Geist ohne jegliche Gefühle uns dann doch die Kraft gibt, werden wir nicht wachsen. Wir werden nicht stark werden. Wir werden nicht verantwortungsbewusste, verlässliche Menschen sein. Und wie können wir als Gemeinde etwas zusammen stemmen, wenn wir uns nicht aufeinander verlassen können? Du sagst morgen im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, du kümmerst dich um den Kaffee. Ja, und dann war dir nicht so. Und du warst zu Hause geblieben. Und wir alle leiden, weil wir keinen Kaffee haben. Siehst du? Das hat doch Konsequenzen. Ja? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist der Schlüsselperson in dieser Gemeinde. Du hast den Schlüssel. Du musst vorher da sein. Du musst aufschließen. Es regnet in Strömen. Wir stehen alle draußen. Dir war heute nicht so. Ja, wir alle leiden, weil du nicht ein Mensch von Verpflichtung bist. Das versteht übrigens jeder Firmenchef. Und das macht da jedem Angestellten von Anfang an klar, hier gibt es Regeln und nach diesen Regeln willst du arbeiten. Und wenn du das nicht möchtest, brauchst du dich gar nicht um den Job zu bewerben, dann können wir es gleich sein lassen. Und wenn er sagt, doch, doch, ich will das und dann tu das nicht, nach kurzer Zeit wird der Chef das abstellen. Nach ganz kurzer Zeit, nicht nach Jahren. Meine Güte, der hält sich nicht an die Arbeitszeiten. Was können wir denn noch machen? Wie können wir den motivieren? Das funktioniert ganz anders. Und komischerweise, dieselben Leute, die unzuverlässig sind in der Gemeinde, auf die man sich nicht verlassen kann, auf der Arbeit funktioniert es. Was beweist, sie sind fähig zur Disziplin. Sie sind fähig zur Beständigkeit. Sie sind fähig, Menschen der Treue zu sein. Also warum dann nicht in der Gemeinde? Ich rede jetzt von anderen Gemeinden, ja? Also, es gibt Gemeinden, wo das ein Riesenproblem ist. Da fallen Dienste aus, weil denen war heute nicht so. Das Wetter war zu schön und wir wollten ja grillen und bald ist der Sommer zu Ende, das musst du doch verstehen. Und lauter so ein Zeug. Warum ist es so? Warum können sie diese Verbindlichkeit und diese Treue und diese Beständigkeit, die sie auf der Arbeit jeden Tag bringen und so ohne Murren, warum können sie das nicht in der Gemeinde bringen? Weil sie keinen Respekt haben vor Gott. Weil sie sagen, ist ja alles freiwillig in der Gemeinde. Was für eine schwachsinnige Idee. Dein Job ist auch freiwillig. Niemand hat dich gezwungen zu unterschreiben und dort zu arbeiten. Ist freiwillig. Ja. So, was hat das mit Freiwilligkeit zu tun? Es hat etwas damit zu tun, wie, wenn ich schon eine Arbeit habe, wo ich sehr gefordert bin, dann wenigstens in der Gemeinde will ich mich gehen lassen. Das kann man doch verstehen, oder? Ist eine falsche Einstellung. Oder nimm jemanden, der chronisch zu spät kommt. Ihr wisst, irgendjemand, ja, und das ist bei euch ja besonders praktisch, weil niemand kann unbemerkt zu spät hier reinkommen. Ja, ihr alle werdet das sehen. Und auch während des Lobpreises ab und zu, watch and pray, wir gucken, ja, und wir kriegen das mit. Ja. Wenn da jemand immer zu spät kommt, du musst kein Prophet sein, um zu sagen, seine Einstellung ist verkehrt. Ich rede nicht von dem treuen Bruder, der einmal in 20 Jahren zu spät kommt, weil er einen platten Reifen hat. Ich rede nicht von das. Sondern von jemand, von dem wir wissen, der wird heute wieder 20 Minuten zu spät kommen. Du musst kein Prophet sein, um zu wissen, die Einstellung ist falsch. Ich sage, ihr könnt doch froh sein, dass ich überhaupt an euch gedacht habe und dass ich komme. Also, wir müssen doch nicht so eng sein, wir müssen doch nicht gesetzlich sein. Wir müssen doch jetzt nicht hier auf die Minute pünktlich sein. Das erzähl mal deinem Chef. Das traust du dich in mir, weil du merkst, wie wahnwitzig so eine Haltung ist. Aber in der Gemeinde geht das, in vielen Gemeinden geht das. Mangel an Respekt. Mangel an Verständnis. Gott ist Gott und Gott ist treu und er macht mich zu einem Menschen der Treue. Und ein Mensch der Treue wird in der Regel pünktlich sein, bis auf einmal in 20 Jahren, wo er durch eine Reißzwecke fährt und einen platten Reifen hat. Statistisch gesehen wird das nicht öfter passieren als, weiß ich nicht, alle 10 oder 15 Jahre oder so. Ja. So. Mit diesen Beispielen will ich einfach sagen, es ist nicht theoretisch, ein Mensch der Hingabe zu sein, ein Mensch der Verlässlichkeit zu sein, ein Mensch der Treue zu sein, ein Mensch, der geleitet ist vom Heiligen Geist, sondern es ist etwas extrem Praktisches und es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Und wenn man mit uns nicht rechnen kann, wer wird uns hohe Verantwortung übertragen? Wenn du den Job hast, na doch, ein paar Blümchen habt ihr. Du musst dafür sorgen, dass die Blümchen nicht verdursten. Und du nimmst diesen Job nicht ernst und wir alle merken, die Blumen leiden hier und die verkümmern unter deiner mangelnden Pflege. Warum sollen wir dir die Kinder anvertrauen? Dasselbe wird mit den Kindern passieren. Wenn du im Kleinen nicht treu bist, wer wird dich über mehr setzen? Keiner tut das. Das ist das Prinzip im Reiche Gottes. So ist es extrem praktisch und wichtig. Der Heilige Geist macht aus mir einen Menschen der Treue, weil er treu ist. Ich bin Nachahmer Christi. Das heißt, sein Wesen soll immer deutlicher in mir hervorkommen. Und wenn Gott treu ist, wenn Gott pünktlich ist, dann bin ich auch pünktlich, weil ich sein Nachahmer bin, ganz einfach. So, wir forschen, was will er in meinem Leben? Wie sieht Demut aus? Wie sieht Freundlichkeit aus? Wie sieht Freiheit von Menschenfurcht aus? Wie sieht Kühnheit aus? Wie sieht Beständigkeit aus? Und wir wählen das und wir sagen, wunderbar, das bringst du in mir hervor. Wir brauchen eine Wertschätzung, dass wir das Vorrecht haben, einen Lebensstil zu leben, der über die nächsten Ewigkeiten Bestand haben wird. Wir lernen ja nicht hier kurzfristig irgendwas und dann kommt Jesus wieder und dann, okay, jetzt ist der Stress vorbei. Der Stress ist vorbei, aber Treue, Wahrhaftigkeit, Demut wird immer bei dir bleiben, alle Ewigkeit. Wir lernen einen Lebensstil, der uns nie wieder verlassen wird. Wir lernen einen Lebensstil, mit dem wir Gott erfreuen und dem wir ein Segen sind für andere. Diesen Lebensstil lernen wir. Was für ein Vorrecht! Wir müssen nicht mehr wie früher nach der Pfeife des Teufels tanzen und alle möglichen Ego-Trips mitmachen. Wir sind jetzt frei, das Richtige zu tun. Was für ein Vorrecht. So, wenn Christen davon reden, Heiligung, es ist so schwer. Hey, warum nicht ein bisschen mehr Wertschätzung für dieses Privileg? Du darfst jetzt werden wie Jesus. Nicht du musst, du darfst. Und je mehr du darin voranschreitest, umso angenehmer wirst du für Gott und für uns. Amen, so ist es. So, der Heilige Geist hat Ziele. Und die studieren wir im Worte Gottes. Und dann stimmen wir damit überein. Und wir machen uns damit eins. Apropos eins, war es halb eins oder eins, das Essen? Halb eins, ne? Ja, die Pause haben wir jetzt verpasst. Kommt gleich die Pause. In 15 Minuten kommt die Pause, okay. Wir wählen Tugenden, wir wählen Eigenschaften, wir wählen, woran er gefallen hat. Petrus sagt, wir haben teure und allergrößte Verheißungen, durch die wir, durch die Verheißung, Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wow, was für ein Plan. Wenn wir mal bedenken, wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, wo wir herkommen und wie chaotisch wir damals waren, und wenn wir jetzt Gehorsamsschritte gegangen sind, sind wir nicht mehr so chaotisch wie damals, ja? Wenn wir Schritte gegangen sind, dann können wir alle sagen, ich bin heute nicht mehr so schlimm dran wie früher. Und das heißt, wir werden so weitergehen und morgen werden wir in einem noch besseren Zustand sein als heute. Wow. Eine wunderbare Zukunft wartet auf uns. Und zum Schluss kommt die Krönung. Wir werden komplett sein wie er. In Demut, in Liebe, in Barmherzigkeit, in Sanftmut, in Freundlichkeit. All diese Dinge werden Teil unseres Wesens sein. Das ist der Himmel, ihr Lieben. Das wartet auf uns und in das gehen wir hinein. Und der uns an die Hand nimmt und der unser Trainer ist, der uns trainiert, ist Gott, der Heilige Geist. Er hat nicht uns ein Manual gegeben und hat gesagt, studiert das und versucht das zu machen. Er ist selber da. Er trainiert uns. Er ermutigt, er korrigiert, er warnt. Er kann auch drohen. Er kann sagen, du pass auf, jetzt ist fertig mit dieser Sache. Er kann sehr streng sein, aber aus Liebe. Gott kann streng sein, nicht wahr? Ist das so? Kann Gott streng sein? Paulus sagt, seht an die Güte und Strenge Gottes. So, da ist Strenge in Gott. Aber sie kommt aus seiner Liebe. Ja? Jesus sagt einer Gemeinde, wenn ihr mit diesem Isabel-Zeug nicht aufhört, ich komme und ich führe Krieg mit euch. Ist das eine Drohung? Aber ja. Eine sehr ernstzunehmende Drohung. So, Gott kann drohen. Aber aus Liebe heraus. Und viele wollen heute diesen Gott, der ernst reden kann, der warnen kann, der ermahnen kann, der scharf zurechtweisen kann, der sogar drohen kann, die wollen den nicht kennenlernen. Die wollen den lieben Gott kennenlernen. Aber diese Idee vom lieben Gott, das findest du nicht in der Bibel. Da findest du einen Gott, der Liebe ist. Und der Heilige Geist will uns Stück für Stück aus unseren religiösen Klischees herausholen. Wir alle haben irgendwelche Vorstellungen über was wir denken, wie Gott ist. Das sind religiöse Klischees, die haben oftmals mit der Bibel nichts zu tun, sind manchmal sogar das Gegenteil. Und der Heilige Geist, indem er uns die Wahrheit zeigt über das Wesen Christi, holt uns raus aus diesen Klischees. Er hat versprochen, das zu tun. Und wir werfen uns auf ihn und wir klammern uns an ihn und wir machen ihm klar, dass es uns langsam klar wird, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und das wird uns in ein paar Jahren klarer sein als heute. Kultiviere Hilflosigkeit. Selig sind, die geistlich arm sind. Damit beginnt der Einstieg, das Leben im Reich Gottes. Selig sind, die geistlich arm sind. Und wie geht's dann weiter? Selig sind die Trauernden. Lerne über deinen Zustand zu trauern. Das hat nichts mit frustriert sein zu tun. Das hat nichts mit deprimiert sein zu tun. Ja? Sondern das heißt einfach nur, du lernst in Wahrheit anzuerkennen. Da sind solche Schätze, die uns zur Verfügung stehen. Und wir begnügen uns mit Krümel. Wir begnügen uns mit homöopathischen Dosen. während eine überwältigende Herrlichkeit auf uns wartet. Und wir sind da viel zu eng und viel zu klein in unseren Erwartungen und unserem Hunger und unserem Verlangen. Wir wollen alles, was der Herr für uns hat. Dieser Hunger muss kultiviert werden. Und das hat ganz viel damit zu tun, da bin ich und ich habe gar nichts und egal wie ich mich anstrengen würde, ich könnte nichts erreichen und da ist die Gnade Gottes. Und das sind Schätze, das sind unausforschliche Reichtümer. Paulus redet von der unausforschlichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Da werden wir noch in Ewigkeiten dran zu arbeiten haben, im Detail Gott zu erkennen. Das ist eine wesentliche Beschäftigung in der Ewigkeit, Gott anzuschauen und zu staunen und aus diesem Staunen heraus ihn anzubeten. Das ist eine unserer wesentlichen Beschäftigungen. Und dafür brauchen wir Ewigkeiten. Unausforschlich. Und wenn Gläubige keinen Hunger haben, wenn Gläubige keine Sehnsucht haben, Gott wirklich kennenzulernen, dann sind sie schon tot. Sie sind schon geistlich tot. Sie sind schon auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt, unterwegs. So, wir brauchen den Heiligen Geist, um auf dem schmalen Weg zu bleiben. Und das hat was zu tun mit Wahrheit über uns anzuerkennen. Unseren Mangel, unsere Erbärmlichkeit zu sehen. Und zu sehen, wie anders er ist. Dieser Kontrast, unsere Armut und seine Reichtum. Wenn das beides von uns vor Augen gehalten wird, weil wir es suchen, weil wir es anschauen wollen, wird immer eine Kraft freisetzen, vorwärts zu gehen und uns zu motivieren. Wer stehen bleibt, wer sich im Kreise dreht, hat aufgehört, diesen Reichtum an Herrlichkeit zu sehen und vor Augen zu haben. So, was ist der Weg, um jemanden, der festgefahren ist in seinem geistlichen Leben, der stecken geblieben ist, der sich über Jahre nicht verändert, was ist das Mittel, um ihn wieder auf Fahrt zu bringen, auf Kurs zu bringen? Er muss sehen. Durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist, der die Augen öffnet. Augen des Herzens haben wir und die müssen aufgetan werden, um die Herrlichkeit Christi zu sehen. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Das ist, was er uns geben will. So, wir studieren die Bibel. Wir finden heraus, was will der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen tun. Und dann ergreifen wir das und sagen, ich bin ein Gläubiger, das will er für mich tun. Und ich will, dass er es für mich tut. Und wir überzeugen ihn, dass wir willig sind. Und bitten ihn gleichzeitig, uns noch williger zu machen. Das ist, was wir tun. Und wenn wir das haben, werden wir Kurs halten und wir werden zunehmen und wir werden Veränderung erleben und wir werden erleben, wie Gott wirklich sein Werk in uns tut. Gott wirkt in uns. Viele Christen sind begeistert von der Idee, sie dürfen für Gott arbeiten. Aber vorsichtig, wenn wir motiviert sind, für Gott zu arbeiten, ohne noch motivierter zu sein von der Idee, er muss in mir arbeiten, dann werden wir gefährlich werden. Wir werden religiöse Eiferer werden. Wir werden Strategen werden. Wir werden Manager werden im Reiche Gottes. Aber wir werden nicht brauchbar werden für den Dienst. Gott muss in uns wirken. Er muss in uns arbeiten. Und er hat das versprochen. Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen, sagt Paulus. Das Wollen und Vollbringen. Er wirkt es in uns. Hebräer, glaube es, 13, glaube ich, aber ich bin nicht ganz sicher. Doch, Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir können das nicht. Du kannst dich nicht verändern. Aber du kannst dich dem anvertrauen und hingeben und mit dem kooperieren, der dich verändern kann. Und je mehr du siehst, was er versprochen hat zu tun und wie sehr du das brauchst und nichts anderes, umso entschiedener wird deine Hingabe an den Heiligen Geist sein, deine Partnerschaft mit ihm. Und du wirst ihn anflehen mit Glauben. Sein Werk in dir zu tun. Ja, Paulus sagt, bitten mit Flehen und Danksagung. Ja, das Flehen heißt inbrünstiges Verlangen, Entschiedenheit, Sehnsucht, Hunger, Durst. Und mit Danksagung, du wirst das stillen, du wirst das in mir tun. Er wirkt sein Werk in uns und wir brauchen ihn und wir klammern uns an ihn. Und wir beziehen ihn ein in unser praktisches, geistliches Leben. Er ist unser Partner hier. Und für seine Arbeit benutzt er ein Werkzeug. Und das ist das Schwert. Das Schwert des Geistes. Ist das lebendig, vom Heiligen Geist lebendig gemachte Wort Gottes. Und wie kommen wir dahin, das Schwert des Geistes in uns zu erleben? Und hier ein praktischer Hinweis für euch, die ihr im Dienst seid, in Seelsorge, in Verkündigung, Hauskreisleitung. Etwas, was ich viele Male betone, sicherlich hier auch schon gesagt habe, aber es ist notwendig, es wieder zu sagen. Was das Wort Gottes nicht in dir tun konnte, kann es auch nicht durch dich tun. Deswegen braucht es nicht einen messerscharfen Intellekt, den du von deinen Eltern ererbt hast, um im Dienst der Verkündigung zu stehen, sondern es braucht eine Hingabe an das Schwert, das in dir sein Werk tut. Und je mehr dieses Schwert in dir sein Werk wirkt, umso mehr werden die Worte, die du bringst, Heilung bringen, Klarheit bringen, Licht bringen, die Selbstgefälligen und die in ihrer Selbstgerechtigkeit und überwältigt von, wie toll sie sind, dahintorkeln, die wirst du wieder wach machen, die wirst du wieder erden, die wirst du wieder auf den Boden bringen. Und die Verzagten und die Entmutigten wirst du helfen, wieder auf den Herrn zu sehen und mit seiner Treue zu rechnen. Worte aus deinem Munde bauen Menschen. Das ist Gemeinde. Worte aus deinem Munde bauen Menschen. Gott baut Menschen durch Worte. Deswegen sollen wir einander ermutigen und ermahnen und helfen und zurechtbringen und warnen. Gott handelt durch das gesprochene Wort. So, was wir brauchen, ist ein Dienst des Heiligen Geistes, der uns diesen fehlenden Zwischenraum oder diesen Zwischenschritt irgendwie ausfüllt. Von der Druckerschmerze zu Power in deinem Herzen. Da fehlt etwas dazwischen. Und das macht der Heilige Geist. Wenn du dir überlegst, was alles Wunderbares für uns bereitet ist, was alles verheißen ist, was der Plan Gottes ist, was Christus am Kreuz erworben hat, wenn du darüber dem ein bisschen Gedanken machst, dann kommst du schnell zu dem Punkt, das einzige Problem, das ich habe, ist, dass diese kostbaren Dinge zu wenig Realität in meinem Herzen sind. Das ist dein einziges Problem, das du hast. Diese wunderbaren Dinge sind zu blass, zu vage, zu schemenhaft, zu theoretisch in deinem Verstand und fast überhaupt nicht als eine lebensspendende, motivierende, auf Spur haltende Kraft in deinem Leben. Das ist unser Problem, das wir alle haben. Jeder von uns hat dieses eine Problem. Und es ist der Geist, der lebendig macht. Er schafft es, diesen Weg oder diesen Transport von Ideen, die hier in Form von Druckerschwärze zu identifizieren sind, zu bringen zu lebensspendenden, motivierenden Erfahrungen in unserem Herzen. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Und nur der Heilige Geist. Du kannst auf x Bibelschulen dieser Welt gehen. Wenn du keine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist hast, du wirst am Ende vielleicht viel wissen, aber du wirst nicht weitergekommen sein. Und für diejenigen, die nicht die Gelegenheit haben, auf eine Bibelschule zu gehen, du kannst trotzdem den Heiligen Geist haben, während du in den Töpfen rührst oder Windeln wechselst oder irgendwas anderes machst. Der Heilige Geist ist überall verfügbar. Er ist überall da. Und er will dein Partner sein. Und er will zu dir reden. Und er will mit dir sein. Er will dich an die Hand nehmen. Er will dich führen und leiten. Halleluja. Komm, wir beten mal. Vater, wir danken dir so sehr für Jesus, für das Kreuz, für das vollendete Werk der Erlösung. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der jetzt dieses Werk der Erlösung praktisch transportiert in unser Leben. Und Vater, wir bitten um die Weisheit, um das Verständnis, um die Gnade, dem Heiligen Geist den Platz einzuräumen, der ihm gebührt. Uns ihm hinzugeben, ihm zu vertrauen. Gott, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir verstehen, wie wir dir den Platz einräumen in unserem Leben, den du haben möchtest, auf den du schon so lange wartest. Hilf uns, wie wir eine Freundschaft und eine Beziehung und eine Partnerschaft mit dir haben können. Wie wir dich nicht mehr außen vor lassen oder nur als einen theoretischen Gedanken sein lassen, sondern tatsächlich mit dir umgehen und dich suchen und dir Raum machen in uns. Heiliger Geist, wir wollen mit dir kooperieren. Und du wirst Wunder über Wunder in uns tun. Wunder der Verwandlung. Sogar unser Charakter wird immer mehr angeglichen dem Charakter Jesu. Du hast dir Großes vorgenommen, du hast großen Glauben. Und wir danken dir, dass du in angesichts unserer Misere und unserem Hang zu Kompromissen und zu Täuschung und Selbsttäuschung, dass du da nicht aufgibst und frustriert bist. Wir danken dir, dass du weißt, du kommst mit uns zum Ziel. Und du wartest darauf, dass wir kooperieren, dass wir uns hingeben. So, Heiliger Geist, das ist unsere Bitte. Hilf uns, uns dir hinzugeben. Hilf uns, uns dir zu überlassen, an nichts festzuhalten, nichts irgendwie selber in der Hand haben zu wollen, sondern alles loszulassen, sondern wir wollen dich haben. Wie Paulus, der sagt, um der Herrlichkeit willen hat er alles eingebüßt, alles für Dreck geachtet, um Christus zu gewinnen. Diese Mentalität wirke in uns, Heiliger Geist. Das ist, was wir wollen, das ist, was wir brauchen. Und wir danken dir, dass du dieses Gebet hörst, beantwortest und uns diese Gnade schenkst. Wir werden mit dir leben und von dir geleitet sein und geführt sein. Und du wirst uns praktische Dinge lehren. Und du wirst uns in alle Wahrheit führen. Wir geben dir alle Ehre, wunderbarer Gott, treuer Partner. Halleluja. Wie sehr brauchen wir dich. Gott, Heiliger Geist, hilf uns, diesen Platz dir zu geben, der dir gebührt. Damit wir dich nicht behindern und dämpfen und aufhalten. Komm, Heiliger Geist, hilf uns, unser Herz zu geben und zu lernen, dir zu vertrauen und zu lernen, Nein zu sagen zu menschlicher Weisheit, zu religiöser Weisheit und der Weisheit, die von oben ist, zu vertrauen. Wunderbarer Heiliger Geist, wir ehren dich, wir lieben dich, wir danken dir, dass du voller Glauben bist für jeden Einzelnen hier. Oder wer das irgendwie als MP3 hören sollte, da ist nicht einer, wo du sagst, die Verheißungen gelten, aber hier ist ein schwieriger Fall, da wird's nicht klappen. Du bist voller Glauben, voller Zuversicht, voller Ermutigung. Das gute Werk, das du begonnen hast, wirst du in uns vollenden auf den Tag Jesu Christi. Und wir danken dir für deine Zuversicht, weil dadurch werden wir auch zuversichtlich und kriegen nicht mehr so diese Ehrfurcht vor unseren Problemen oder unserer Störrigkeit, sondern sehen, du schaffst es. Du bist völlig überzeugt. Halleluja. Wir danken dir für deine Hingabe an uns. Gott, Heiliger Geist, für deine Geduld. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Okay.